Ja, ich habe mich noch nicht an die Kanzel gewöhnt. Ist nicht so inklusiv für kleine Schweizer. He? Aber es wird kommen. Ja, da kann ich nicht. Ich werde jetzt immer kleiner in meinem Alter. Aber es ist ja gut. Nee, ich brauche eine gute Kanzel. Das kann ich mich dran halten. Ja, liebe Gemeinde, wann beginnt eigentlich die christliche Mission in der Bibel? Im Neuen Testament oder schon im Alten Testament? Mit Jesu Dienst oder erst an Pfingsten? In Jerusalem oder erst in Antiochien? Die Antwort werden Sie in dieser Predigt erfahren. Sie ist an diese drei Texte gebunden. Und ich lade Sie ein, auf den Predigttext zu hören in Lukas 8, 1 bis 3. Der Predigttitel lautet: Ohne sie geht nichts. Mit sie meine ich die Frauen. Ich bin eigentlich nicht als Mann dazu legitimiert, darüber zu predigen, und bin da äußerst zurückhaltend zu sagen, was nun Frauen zu tun hätten oder nicht. Ich rede lieber direkt an die Männer an. Aber weil es Rebekka ist, habe ich diese Texte gewählt, und du bist eine tolle Frau. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Dabei begleiteten ihn ständig die 12 und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau von Chusas, einem Beamten in der Verwaltung des Fürsten Herodes, sowie Susanna. Dazu kommen noch viele andere Frauen. Sie alle sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der 12. Wir werden in dieser Predigt 3 Punkte verfolgen. Zuerst sehen wir uns die Jüngerinnen Jesu an, dann sehen wir die Zeuginnen Jesu und dann reden wir von den Missionarinnen der Neuzeit des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Das wird dann etwas missionsgeschichtlich und persönlich werden. Ja, wenn wir diese Texte lesen, ich lese sie auch, diese 3 Verse, dann überlesen wir sie schnell. Dieser Text, Lukas 8, ist inmitten von der Jüngerberufung und der Jüngersendung. Lukas 6, die Auswahl der 12. Dann kommt unser Text. Lukas 9, die Sendung der 12 in die Mission. Lukas 10, die Sendung der 70 in die Mission. Und unser Kapitel 8 liegt zwischen Wahl und Sendung. Es ist einfach eine kleine Feststellung, die hier geschildert wird, die wir leicht übersehen. Wir kommen aus dem 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Für uns ist es völlig normal, dass Frauen überall bei uns dazugehören, auch Leitungspositionen einnehmen. Bei uns gibt es das Frauenstimmrecht. Nicht vergessen zu stimmen heute. Ich muss auch noch schnell nach Hause fahren, das zu tun. Das gehört dazu. Aber diese 3 Zeilen, die hier der Lukas so weitergibt, waren damals revolutionär. Wer sind diese 3 Frauen? Es sind nicht nur diese 3, wir kennen nur diese 3 namentlich. Aber es steht hier, dass viele andere Frauen auch noch mit Jesus gegangen sind. Jesus hat sie befreit von Krankheit und Belastungen. Diese Frauen erlebten auf besondere Weise das Heil des Messias. Maria ist dabei besonders belastet gewesen. Diese Maria Magdalena kommt vom Westen des Sees von Genezareth. Die Johanna ist die Frau eines Beamten namens Kusa beim Hof von Herodes Antipas. Er regierte damals über Galiläa und Perea. Herodes lässt Johannes den Täufer hinrichten und verurteilt Jesus. Und diese Frau kommt aus diesem Hof von Herodes. Die Susanna kennen wir nicht näher, sie wird hier nur erwähnt. Diese Frauen gehören zur höheren damaligen Gesellschaftsschicht. Sie waren reich, sie haben ihre Familien, stellen wir uns das mal vor, und ihren Haushalt verlassen, scheinbar mit Einverständnis ihrer Männer. Was tun diese Frauen? Wir lesen ja, dass sie dienten. Das ist das Werk, aus dem wir Diakonie ableiten. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff für verschiedene Dinge. Diese Frauen tragen die organisatorische und die materielle Verantwortung für diese Jüngergruppe. Und ihr Motto war Großzügigkeit, sie gaben viel Geld und Dienst. Jetzt habe ich erst letzte Woche gelesen, als ich diese Analyse zum Text gemacht habe, ist mir gar nicht aufgefallen, wieder typisch Mann, ich lese die Bibel mit der Männerbrille, dass das Lukas-Evangelium das einzige ist, der einen besonderen Schwerpunkt auf Frauen legt. Neben Lukas 8, das ist nur bei Lukas, finden wir Maria und Martha, Kapitel 10, dann die Witwe von Nain, die Sünderin bei Simon, Kapitel 6, die verkrümmte Frau, Kapitel 13. Lukas erwähnt 10 Frauen mehr als die anderen Evangelisten und zusätzlich noch 3 Frauen in den Gleichnissen. Diese 3 Verse, die wir einfach so überfliegen, waren unvorstellbar in der damaligen Zeit. Frauen in einer Jüngergruppe von Männern. Unvorstellbar. Frauen verlassen ihre Familien. Unvorstellbar in der damaligen Zeit. Frauen tragen die Verantwortung für die Diakonie dieser Gruppe. Unvorstellbar. Warum werden jetzt die Namen dieser 3 Frauen genannt? Seltsam. Einige Kommentatoren sehen eine Korrespondenz zum engsten Jüngerkreis. Jesus hatte einen ganz engen Jüngerkreis, 3, dann 12, dann 70 und dann mehr. Im innersten Kreis der Männer, Jünger waren Petrus, Johannes und Jakobus. Und einige Kommentatoren sehen in diesen 3 Frauen so quasi den harten Jüngerinnenkreis von Jesus. Das waren die Jüngerinnen. 2. Punkt, die Zeuginnen. Die Jüngerinnen werden zu Zeugen. Unvorstellbar, dass sie schon damals zum Jüngerkreis Jesu dazugehören durften und nun werden sie sogar Zeuginnen. Das ist auch unvorstellbar. Da gehen wir an das Ende des Lukas-Evangeliums, 23, 49. Wir sehen hier das Kreuzesgeschehen und am Ende steht hier, alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Und der Matthäus präzisiert dann diese Frauen, das ist Maria Magdalena, Maria Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter von den Zebedäus-Söhnen. Diese Frauen sind mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Dann ein paar Verse weiter, die Grablegung, Vers 55. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, folgten Josef. Sie sahen das Grab und waren dabei, als der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Hier ist ganz klar ausgesagt, dass diese Frauen nicht nur punktuell bei Jesus Truppe waren, sondern immer. Die ganze Galiläa-Reise, da waren sie dabei. Und die Maria Magdalena ist sicher diese Repräsentantin dieser Dreier oder der ganzen Frauengruppe. Sie haben konstitutiv zur Gemeinschaft von Jesus gehört. Und dann kommt in Kapitel 24 die Auferstehungsgeschichte. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den lebenden beiden Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen sind. Die Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung. Sie sind unterwegs zur Einbalsamierung des Leibes Christi. Sie sind die ersten Zeugen des leeren Grabes. Zwei Engel erinnern sie an die Verheißungsworte Jesu, seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung. Sie gehen zurück zu den Jüngern mit dieser unverstellten Botschaft. Maria Magdalena und Johanna werden in Kapitel 8 erwähnt, zusätzlich hier noch Maria, Mutter von Jakobus und Josef. Ja, hier, liebe Gemeinde, beginnt für mich die sogenannte christliche Mission. Als die Frauen vom Grab weggerannt sind und diese unverstehliche Botschaft den Männerjüngern weitergesagt haben. Jesus ist nicht mehr im Grab, er lebt. Aber die Jünger schenkten ihnen keinen Glauben aus zwei Gründen. Eine Auferstehung kann es nicht geben. Wunder gibt es nicht. Und zweitens, einer Frau als Zeugin kann man keinen Glauben schenken. Das ist ja die Ironie Gottes, dass Gott scheinbar Zeuginnen aussucht, nicht Zeugen, die eigentlich keine glaubwürdigen Zeugen waren in der damaligen Antike, um die Osterbotschaft weiterzugeben. Ihre Haltung entspricht der damaligen Stellung der Frau in der Antike. Das jüdische Recht und die griechischen Philosophen haben die Rechte der Frau eingeschränkt. Und Celsus, ein Gegner der Christen, 180 nach Christus, spottet über die Christen und sagt, weil das sind ja Frauen gewesen, die damals diese Botschaft weitergesägt haben. Wie kann man nur an eine solche Religion glauben? Jesus hat Jüngerinnen berufen und hat Frauen als Zeuginnen berufen für diese gute Botschaft. Und hier beginnt eigentlich für mich die christliche Mission. Unvorstellbar, die Zeuginnen wirken zum tragenden Element. Und jetzt, wenn wir in die Missionsgeschichte glauben, die Missionarinnen weltweit, müssen wir sagen, dass die weltweite Missionsbewegung, vor allem seit dem 16. Jahrhundert, war eine Bewegung von Frauen. Ohne Frauen gibt es bis heute keine Weltmission. Das 19. Jahrhundert, das Beginn des 20. Jahrhunderts, gilt als das Golden Age der Mission. Und wir Protestanten denken dann immer an die evangelische Mission. Das galt aber auch für den katholischen Bereich. 1920 gab es im Katholizismus 24.000 Missionsschwestern weltweit und nur 12.000 Missionspriester. Die katholischen Schwestern wurden das erste Mal am 8. Januar 1840 als Missionarinnen bezeichnet. Im 19. Jahrhundert gab es einen Riesenboom für Mission. Mission war Hype unter Frauen. Ja, warum? Weil sie einen neuen Status bekommen haben, den sie hier nie in der Heimat bekommen konnten. Im katholischen Bereich war das klar. Sie hatten einen besonderen Status als Missionsschwester. Das gab es nicht im evangelischen Bereich. Und das war Hype damals, weil sie einen besonderen Status hatten im 19. Jahrhundert. Und diejenigen, die dann auch weit hinausgegangen sind, die hatten noch einen besseren und besonderen Status. Das entdeckt man eigentlich erst jetzt in den letzten 20 Jahren der Missionsgeschichtsschreibung. Diese Frauen wurden vollständig von der Geschichtsschreibung übersehen. In einem Zeitalter, als die Familie und die Hausfrau noch als einziges Gesellschaftsmodell galt und auch das einzige weibliche Ideal war, haben sich Tausende von Frauen entschlossen, sich außerhalb des Ideals zu bewegen. Weil sie nicht verheiratet waren, haben sie sich auch nicht versucht, diesen Zivilstand zu verändern, zu reformieren oder sich für die Rechte der Frau einzusetzen. Das war unvorstellbar für sie im 19. Jahrhundert. Natürlich waren diese Missionsschwestern konservativ, aber innerhalb der Kirche haben sie eine Machtstellung aufgebaut. Eine amerikanische Missionshistorikerin schreibt, auf eine bestimmte Weise handelten die weiblichen Missionare dieser Zeit wie die heutigen Feministinnen. Sie reisten durch die ganze Welt, verwalteten ihre eigenen Unternehmen, befreiten sich von der männlichen Autorität, aber zugleich unterstellten sich, was sie als Wille Gottes anerkannten. Nach ihrer Logik waren diese zwei Dinge nicht gegensätzlich. Im evangelischen Bereich war es anders, da gab es keine Missionsorden. Die Frau konnte nur Hausfrau sein oder Gattin eines Missionars. Und diese Zurückhaltung führte dann zur Gründung von Frauenmissionen in England und in Amerika. Die erste ledige Missionarin 1827, Cynthia Farr. 1837, das erste weibliche Missionsseminar in Amerika und so weiter und so fort. Ihr seht das ganze 19. Jahrhundert. Und dann, weil ich ja Dozent auf St. Krishona bin, 1909 wird auf St. Krishona eine Frauenbibelschule gegründet. Neben dem Prediger- und Missionsseminar der Pilgermission, das schon seit 1840 da ist. Das verstehen wir nicht. Wir denken, das ist doch normal. Warum kam es zu dieser Gründung der Frauenbibelschule? Hudson Taylor hat seine China-Inland-Mission 1865 gegründet. Es kamen Männer in das Innere von China und diese Männer merkten, wir kommen nicht an die chinesischen Frauen heran. Wir brauchen Frauen. Und dann haben zwei Brüder von der Pilgermission, Friedrich Traub und Wohlleber, haben dann, oder Traub hat nach Krishona geschrieben, wir brauchen weibliche Missionare. Es geht nicht anders. Und dann 1905, ein 20 Jahre alte junge Frau aus Worb, Kanton Bern, du weißt, wo das ist, besser als ich, beantragt, nach China ausgesandt zu werden. 1905. Diese Frau ist 1885 geboren, sie ist nur 20 Jahre alt und dieser Antrag wird angenommen. Dann besucht sie einen Kurs auf St. Krishona. Die muss ja noch ein bisschen ausgebildet werden. Und dann wird sie ausgesandt 1908 mit 23 Jahren nach China. Und das hat dann die Brüder auf Krishona bewegt, dass sie nachgedacht haben, gesagt, wir müssen eine Ausbildungsstätte haben für eine Frauenbibelschule. 1909. Ja, wir denken, das ist doch alles, wie sagt man in Deutschland, kalter Kaffee, alter Schnee. 1909. Durfte die Frau damals an eine Universität gehen, 1909? Nein. Gab es das Frauenstimmrecht schon in Deutschland, 1909? Nein. Also, das war eigentlich eine revolutionäre Sache. Mein Kollege hat dann nach Singapur geschrieben zum Archivar der überseeischen Missionsgemeinschaft, um zu fragen, wer war dann diese Hermine Lehmann? Was hat die dann erlebt in China? Und dann hat er so in 10 Zeilen geschrieben, was sie gemacht hat. Sie ist dann ausgereist nach China, hat dort wahrscheinlich einen deutschen Missionar, Heinrich Sames, geheiratet, 1911. Dann sind sie wieder zurückgereist und kamen, also erster Heimaturlaub, kamen dann wieder 1921 nach China zurück. Der Heinrich stirbt an Malaria 1924, 13 Jahre nach der Eheschließung, und Hermine bleibt standhaft weiterhin in China da. Sie gibt nicht auf. Sie geht wieder zurück zum Heimaturlaub, 32 kommt sie zurück. eine schwierige Zeit. Hankow wird von den japanischen Invasoren eingenommen, 1938, eine ganz schwierige Zeit. Und Hankow wird dann auch bombardiert. Und die Hermine stirbt dann, weil sie verletzt wird, wahrscheinlich an einem dieser Bomben hat sie Gangrän, sagt man dem, das weiß man gar nicht mehr, aber ich als Krankenpfleger weiß noch, was das ist, stirbt an Gangrän, weil eben diese Stadt bombardiert wird, 1941. So eine kleine, unscheinbare Schweizer Bernerin geht mit 23 Jahren aus. Ja, was wollt ihr eigentlich mit eurem Leben machen? Ich muss mich ein bisschen mehr nach links bewegen. Was wollt ihr mit eurem Leben machen? Und wird dieses Thema auch in der Gemeinde behandelt? Die Berufung. Reden die Eltern mit ihren Kindern und Jungen über die Berufswahl? Ja, willst du Medizin machen oder was willst du machen? Handwerker werden? Und wird in diesen Gesprächen auch dieses Thema angeschnitten? Willst du nicht dein Leben für Jesus geben? Willst du nicht in vollzeitlichen Dienst gehen? Das sollte ein Dauerthema sein für unsere Gemeinde, vor allem für euch. Ihr seid in einer Vakanz. Und der Personalmangel wird zunehmen in Deutschland und der Schweiz mit der Säkularisierung. Wir haben immer weniger Studierende. Die Leute wissen nicht mehr, was heute Theologie ist. Ein Pastor sein ist etwas Seltsames. Da können die jungen Leute nicht mehr etwas damit anfangen. Das heißt, was ihr jetzt erlebt, wird noch schwieriger werden in den nächsten Jahren. In Spanien und Frankreich kennen wir das schon lange. Das gehört zum Alltag dazu. Ja, wer will sich heute ganz dem Herrn weihen heute Morgen sagen, ich lasse mich rufen, so wie Rebekka. Es ist, in Frankreich gibt es einen tollen Spruch, es ist der miserabelste Job und die schönste Berufung. Was ist die Zukunft für euer Leben? Man sagt euch das Ende der Welt voraus, das finde ich sehr schwierig. Ich diskutiere auch mit meinen Söhnen darüber. Was für eine Lebensperspektive gibt euch unsere Gesellschaft? Man sagt jetzt das Ende der Welt euch voraus. Mit so einer Lebensperspektive kann man nicht leben. Und es gilt jetzt, die ganze Kraft zu mobilisieren, um Jesus in dieser hoffnungslosen westlichen Welt neu zu bezeugen. Vielleicht ruft dich Jesus heute Morgen in den vollzeitlichen Dienst. Ich möchte, dass sich zwei anmelden. Derjenige, IHL, ITA oder Krishone, ist mir gleich wo, der stärkste Mann oder die stärkste junge Frau, die Ambitionen hat, Medizinstudium, Jura. Und diejenige Frau, derjenige Mann, der sagt, er hat hier keine Säule, die sich hinter der Säule versteckt und sagt, ja, mit mir kann Jesus nichts machen. Wir haben auch mal so angefangen, gell? Wir waren auch mal schüchtern. Ich hätte auch in der Schweiz bleiben sollen als schüchterner Krankenpfleger. Das wäre ein schönes Leben gewesen, aber es wäre nicht das geworden, was wir jetzt verbrennen, gell? Also, wir haben den miserabelsten Job. Der ist nicht einfach. Der ist anspruchsvoll, weil wir alles geben müssen. Aber es ist die schönste Berufung. Die schönste Berufung, dass du erleben kannst, weil Gott dich total verändern wirst. Du wirst dich nicht mehr kennen nach 10, 20, 30 Jahren. Jetzt zum Schluss Anwendung. Diese drei Frauen zeichnen sich aus durch Dienstbereitschaft, Großzügigkeit, Stärke. Dienstbereitschaft, das ist die natürliche Reaktion auf Jesu Rettung. Wir dienen Gott, weil Jesus alles für uns gegeben hat. Deshalb ist Dienst toll, wunderbar. Es ist, Paulus redet von einer Dankeschuld. Zweitens, Großzügigkeit. Diese Frauen gaben ihr Reichtum, setzen sich für Jesus ein. Danke für die Großzügigkeit dieser Gemeinde hier. Vielleicht wird ihr auch eine Sendegemeinde werden. Das wäre super. Rebekka braucht euch. Danke für die Großzügigkeit der Eltern, dass ihr die Rebekka segnet und sie ziehen lässt. Das ist toll. Mission ist ein Zeichen für Großzügigkeit. Ich gebe das Geld weg, ich gebe die besten Leute weg und ich weiß, dass ich wieder gesegnet werde. Stärke. Diese Frauen waren stark, unabhängig. Sie leitete den Haushalt von Jesus. Jesus benutzt starke Frauen. Wir brauchen weiterhin starke Frauen in Gemeinde und Mission. Wo sind diese starken Frauen? Leider ersetzen sie oft die Männer, die uns fehlen. Diese starken Missionsfrauen des 19. Jahrhunderts, sagen Missionshistoriker, das waren präemanzipatorische Pionierinnen. Ich zitiere, präemanzipatorische Pionierinnen. Der Feminismus hat bei uns begonnen, nicht erst im 20. Jahrhundert. Und dann für Rebekka, du hast ja einen schönen, kennt ihr den Beruf von Rebekka, den ursprünglichen? Raumausstatterin. Also das ist jetzt von Schweizer ein Fremdwort. Ich habe gedacht, bei uns nennt man das Tapeziererin und Polsterin. Ist das etwa das? Aber noch viel mehr. Noch viel mehr, gell? Viel mehr. Also das gefällt mir ganz besonders gut. Weil du solltest ja einen missionarischen Raum gestalten. Und das hat viel mit Schönheit zu tun. Dein Beruf war die Schönheit. Und Frauen schaffen diese Ästhetik des Alltages, so dass das Leben einfacher und schöner wird. Das können wir Männer viel schlechter. Es gibt auch Männer, die es können, aber ich kann das nicht so gut. Und in der Mission, in der Postmoderne, geht es genau um diese Schönheit, um diese Ästhetik. Schaffe etwas Schönes in Spanien. Mitten in diesem kleinen Alltag, wo du viele kleine Dinge ausrichten wirst, schaffe etwas Schönes im Alltag für Jesus und verliere nicht die Freude an der Schönheit seines Reiches. Amen.